Tyrion. Die Sau hatte ein süßeres Temperament als so manches Pferd, das er geritten hatte. Geduldig und mit sicherem Stand ließ sie Tyrion aufsteigen, ohne großartig zu quieken, und sie verharrte reglos, während er nach Schild und Lanze griff. Doch als er die Zügel nahm und ihr die Füße in die Seite drückte, setzte sie sich sofort in Bewegung. Sie hieß Hübsche, die Abkürzung für hübsche Sau, und sie war darauf abgerichtet worden, Sattel und Zaumzeug zu dulden, seit sie ein Ferkel war. Die bemalte Rüstung aus Holz klapperte, während Hübsche über das Deck trabte. Tyrion schwitzte unter den Achselhöhlen, und Schweiß rann auch über seine Narbe unter dem viel zu großen und schlecht sitzenden Helm. Trotzdem fühlte er sich einen absurden Moment lang wie Jaime, der mit in der Sonne golden blitzender Rüstung und einer Lanze in der Hand auf den Turnierplatz ritt. Als das Gelächter ausbrach, löste sich der Traum in Wohlgefallen auf. Er war kein Recke, nur ein Zwerg auf einem Schwein, der einen Stock umklammerte und herumtollte, um ein paar unruhige, rumdurchtränkte Seeleute zu belustigen, in der Hoffnung, ihre Laune zu versüßen. Irgendwo tief unten in der Hölle würde sein Vater vor Wut schäumen, und Joffrey kicherte bestimmt. Tyrion spürte ihre kalten, toten Augen, mit denen sie diesen Mummenschanz verfolgten, ebenso deutlich wie die der Mannschaft auf der Seelei Sori Quoran. Und da kam auch schon sein Gegner. Hella ritt auf ihrem großen grauen Hund, die gestreifte Lanze schwankte trunken hin und her, während das Tier mit großen Sätzen über das Deck preschte. Ihr Schild und ihre Rüstung waren rot angemalt, allerdings war die Farbe verblichen und an manchen Stellen abgesprungen. Seine eigene Rüstung war blau. »Nicht meine, Groschensrüstung, niemals meine, bitte nicht!« Tyrion schlug Hübsche aufs Hinterteil, damit sie schneller rannte, und die Seeleute feuerten ihn mit Johlen und Rufen an. Ob es nun Ermutigung oder Spott war, hätte er nicht mit Bestimmtheit sagen können, doch er hatte schon eine Vorstellung. »Warum habe ich mich zu dieser Posse überreden lassen?« Die Antwort wusste er sehr wohl. Seit 12 Tagen dümpelte das Schiff nun schon in einer Flaute im Golf der Trauer. Die Stimmung in der Mannschaft war mies und würde noch mieser werden, sobald die täglichen Rumrationen ausgetrocknet wären. Ein Mann konnte sich nur eine bestimmte Zahl von Stunden damit beschäftigen, Segel zu flicken, Lecks zu kalfatern und Fische zu fangen. Jorah Mormont hatte gehört, wie jemand murmelte, das Zwergenglück habe sie verlassen. Zwar rieb der Schiffskoch Tyrion noch gelegentlich den Kopf in der Hoffnung, damit den Wind heraufbeschwören zu können, doch der Rest der Mannschaft warf ihm giftige Blicke zu, wann immer er ihren Weg kreuzte. Hella erging es sogar noch übler, da der Koch den Einfall gehabt hatte, es könnte ihnen das Glück zurückbringen, wenn sie dem Zwergenmädchen die Brust tätschelten. Außerdem nannte er Hübsche nur noch Speck. Ein Scherz, der aus Tyrions Mund viel lustiger geklungen hatte. »Wir müssen sie dazu bringen, uns zu mögen. Wenn wir ihnen eine Aufführung darbieten, wird ihnen das helfen zu vergessen. Bitte, Lord.« Und irgendwann, irgendwie, irgendwarum, hatte er sich überreden lassen. Das war ganz bestimmt der Rum. Der Wein des Kapitäns war als erstes ausgegangen. Von Rum wird man viel schneller betrunken als vom Wein, hatte Tyrion Lannister festgestellt. Und so fand er sich in Groschens bemalter Holzrüstung wieder, auf dem Rücken von Groschens Sau, während Groschens Schwester ihm genauestens erklärte, wie man diesen Mimentios durchführte, der für sie Brot und Salz gewesen war. Das entbehrte nicht einer gewissen Ironie, dachte Tyrion, denn beinahe hätte er einmal den Kopf verloren, weil er sich geweigert hatte, zum verdrehten Vergnügen seines Neffens auf den Hund zu steigen. Trotzdem fiel es ihm nun auf dem Rücken der Sau schwer, herzhaft darüber zu lachen. Hellas Lanze senkte sich und streifte mit der stumpfen Spitze seine Schulter. Seine eigene Lanze wankte und prallte krachend von der Ecke ihres Schildes ab. Sie blieb im Sattel, er nicht. Aber so war es ja auch geplant. »Ist doch leicht, von einem Schwein zu fallen.« Allerdings war es schwerer, von diesem Schwein zu fallen, als es aussah. Tyrion rollte sich zu einer Kugel zusammen, als er fiel, und erinnerte sich an seine Anweisungen, und dennoch landete er mit einem ordentlichen Bums auf dem Deck und biss sich so stark auf die Zunge, dass er Blut schmeckte. Er fühlte sich, als wäre er wieder 12, als er auf dem Esstisch in der großen Halle von Casterly Rock Räder geschlagen hatte. Damals hatte sein Onkel Gerion ihn für sein Können gelobt und nicht mürrische Seeleute. Ihr Lachen wirkte spärlich und bemüht. Verglich man es mit den Begeisterungsstürmen, die Hella und Groschen bei Joffreys Hochzeitsfest ausgelöst hatten, und manche zischten ihn sogar wütend an. »Ohne Nase, du reitest, wie du aussiehst, hässlich«, rief ein Mann vom Hinterdeck. »Du hast wohl keine Eier, dass du dich von einem Mädchen besiegen lässt.« »Der hat auf mich gewettet«, entschied Tyrion. Er beachtete ihn einfach nicht. Man hatte ihn schon übler beleidigt. Wegen der Holzrüstung fiel es ihm schwer aufzustehen. Er ruderte mit den Armen wie eine Schildkröte auf dem Rücken. Wenigstens darüber konnten einige Seeleute lachen. »So schade, dass ich mir nicht das Bein gebrochen habe, dann hätten sie vor Vergnügen geschrien. Und wenn sie im Abtritt dabei gewesen wären, als ich meinem Vater in den Bauch geschossen habe, hätten sie sich vermutlich gemeinsam mit ihm in die Hosen geschissen. Aber Hauptsache, die verfluchten Bastarde bleiben guter Laune.« Jorah Mormont erbarmte sich schließlich Tyrions und zog ihn auf die Beine.
»Ihr habt euch ordentlich zum Narren gemacht.
Das war der Plan.«
»Es fällt schwer, wie ein Held auszusehen, wenn man ein Schwein besteigt.«
»Aus dem Grund halte ich mich vermutlich von Schweinen fern.«
Tyrion schnallte seinen Helm ab, nahm ihn vom Kopf und spuckte blutigen Speichel über die Reling.
»Fühlt sich an, als hätte ich mir die Zunge halb durchgebissen.«
»Beißt nächstes Mal kräftiger zu.«
Sir Jorah zuckte mit den Schultern.
»Um die Wahrheit zu sagen, ich habe schon schlechtere Männer beim Tjos gesehen.«
»War das ein Lob?«
»Ich bin von dem verfluchten Schwein gefallen und habe mir auf die Zunge gebissen. Was könnte schlimmer sein?«
»Einen Splitter ins Auge zu bekommen und zu sterben.«
Hella hatte sich von ihrem Hund geschwungen, einem großen grauen Untier namens Knirsch.
»Es geht nicht darum, einen guten Tjos zu liefern, Hugor.«
Sie achtete stets darauf, ihn Hugor zu nennen, wenn jemand in Hörweite war.
»Es geht darum, sie zum Lachen zu bringen, damit sie Münzen werfen.«
»Das ist ein armseliger Lohn für Blut und blaue Flecken«, dachte Tyrion. Aber das behielt er ebenfalls für sich.
»Das haben wir wohl auch nicht geschafft. Keiner hat Münzen geworfen.«
»Keinen Heller, keinen Groschen.«
»Das kommt schon noch, wenn wir besser werden.«
Hella nahm ihren Helm ab. Mausbraunes Haar fiel ihr bis über die Ohren. Ihre Augen waren ebenfalls braun, und sie hatte schwere Augenbrauen und weiche rosa Wangen. Aus einem Lederbeutel nahm sie ein paar Eicheln für hübsche Sau. Das Schwein fraß ihr aus der Hand und quiekte fröhlich.
»Wenn wir vor Königin Daenerys auftreten, wird es Silber regnen, ihr werdet schon sehen.«
Einige der Seeleute trampelten auf das Deck und verlangten lautstark einen weiteren Lanzenritt. Der Schiffskoch schrie wie immer am lautesten. Tyrion verachtete ihn inzwischen, obwohl er als einziger an Bord der Kogge halbwegs anständig Kühwasser spielen konnte.
»Seht ihr, sie mögen uns«, sagte Hella und lächelte hoffnungsfroh. »Noch eine Runde, Hugor?«
Er wollte gerade ablehnen, als ein Maat es ihm abnahm. Es war Vormittag, und der Kapitän wollte wieder Boote zu Wasser lassen. Das riesige, gestreifte Segel der Kogge hing schlaff am Mast wie schon seit Tagen, aber der Kapitän hoffte, weiter im Norden Wind zu finden. Es musste also gerudert werden. Die Boote waren allerdings klein und die Kogge groß. Sie zu schleppen war eine heiße, schweißtreibende Arbeit, die Ruderer erschöpfte. Sie bekamen Blasen an den Händen und Schmerzen im Rücken, ohne etwas zu erreichen. Die Mannschaft hasste es. Tyrion konnte es ihnen nicht verdenken.
»Die Witwe hätte uns auf einer Galeere einschiffen sollen«, murmelte er säuerlich. »Wenn mir jemand aus diesen verfluchten Brettern helfen könnte, wäre ich sehr dankbar. Ich glaube, ich habe einen Splitter im Schritt.«
Mormont übernahm die Aufgabe, wenn auch ungern. Hella holte Hund und Schwein und brachte beide nach unten.
»Ihr solltet eurer Dame sagen, dass sie die Tür verschlossen und verriegelt halten soll, wenn sie in ihrer Kabine ist«,
sagte Sir Jorah,
während er die Schnalle an den Riemen öffnete, mit denen Brust- und Rückenpanzer verbunden waren. »Ich höre zu viel Gerede über Rippchen und Schinken und Speck.«
»Mit dem Schwein verdient sie ihren halben Lebensunterhalt.«
»Eine Mannschaft aus Giskari würde auch den Hund essen.« Mormon zog Brust- und Rückenpanzer auseinander. »Sagt es ihr einfach nur.«
»Wie ihr wünscht.«
Sein Hemd war schweißnass und klebte an seiner Brust. Er zupfte es los und wünschte sich den Hauch einer Brise. In der Holzrüstung war es heiß, außerdem war sie schwer und unbequem. Zur Hälfte war sie von alter Farbe überzogen, Schicht um Schicht um Schicht, 100 Mal neu gestrichen. Bei Joffreys Hochzeit, so erinnerte er sich, hatte ein Reiter den Schattenwolf von Robb Stark und der andere Wappen und Farbe von Stannis Baratheon getragen.
»Wir werden beide Tiere brauchen, wenn wir den Tjost vor Königin Daenerys aufführen wollen«, sagte er.
Falls sich die Seeleute mit dem Gedanken trugen, hübsche Sau zu schlachten, würden weder er noch Hella sie davon abhalten können. Aber Ser Jorahs Langschwert könnte sie dazu bringen, sich die Sache noch einmal zu überlegen.
»Hofft ihr auf diese Weise euren Kopf zu behalten, Gnom?«
»Sehr, Gnom, wenn ich bitten darf. Und ja, sobald ihre Gnaden meinen wahren Wert erkannt hat, wird sie mich hoch zu schätzen wissen. Schließlich bin ich ein liebenswerter kleiner Kerl, und ich weiß viele nützliche Dinge über meine Verwandtschaft. Doch bis dahin sollte ich sie am besten bei guter Laune halten.«
»Tollt herum, so viel ihr wollt. Eure Verbrechen werdet ihr damit nicht aus der Welt schaffen. Daenerys Targaryen ist kein törichtes Kind, das sich von Scherzen und Purzelbäumen ablenken lässt. Sie wird gerecht über euch urteilen.«
»Oh, hoffentlich nicht.«
Tyrion betrachtete Mormont aus seinen ungleichen Augen.
»Und wie wird sie euch willkommen heißen, diese gerechte Königin? Mit einer herzlichen Umarmung, mädchenhaftem Kichern, der Axt eines Scharfrichters?«
Er grinste über die unübersehbare Verlegenheit des Ritters.
»Habt ihr tatsächlich erwartet, ich würde glauben, ihr wäret in Geschäften der Königin in diesem Hurenhaus unterwegs, um sie eine halbe Welt entfernt von ihr zu verteidigen? Oder seid ihr einfach auf der Flucht, weil eure Drachenkönigin euch von ihrer Seite verbannt hat? Aber warum sollte sie das tun? Ach, wartet, ihr habt sie ausspioniert!«
Tyrion schnalzte mit der Zunge.
»Ihr hofft, ihre Gunst zurückzugewinnen, indem ihr sie mit meiner Winzigkeit überrascht. Ein schlecht durchdachter Plan, wenn ihr mich fragt. Man könnte sogar sagen, ein Akt trunkener Verzweiflung. Wenn ich Jaime wäre, ja, vielleicht. Denn Jaime hat ihren Vater getötet, ich nur meinen eigenen. Ihr glaubt, Daenerys wird mich hinrichten und euch begnadigen? Aber das Gegenteil ist beinahe genauso wahrscheinlich. Vielleicht solltet ihr auf das Schwein steigen, Ser Jorah. Legt ein eisernes Narrenkleid an, wie Florian der...«
Der Schlag des Ritters riss seinen Kopf herum und schleuderte Tyrion zur Seite, und zwar so hart, dass er mit dem Kopf auf das Deck krachte. Blut füllte seinen Mund, als er sich taumelnd wieder auf ein Knie erhob. Er spuckte einen abgebrochenen Zahn aus.
»Ich werde jeden Tag ein wenig schöner, aber hier, glaube ich, habe ich in einer offenen Wunde gestochert.« »Hat der Zwerg etwas gesagt, das euch beleidigt, Ser?«
fragte Tyrion unschuldig und wischte sich mit dem Handrücken Blutstropfen von der aufgeplatzten Lippe.
»Ich habe euer loses Mundwerk satt, Zwerg«, sagte Mormont. »Ein paar Zähne bleiben euch noch. Wenn ihr die nicht auch noch verlieren wollt, haltet euch für den Rest dieser Reise von mir fern.«
»Das könnte schwierig werden, wir teilen uns eine Kabine.«
»Sucht euch einen anderen Platz zum Schlafen. Unten im Frachtraum, oben auf Deck, mir ist es einerlei, bleibt mir nur aus den Augen.«
Tyrion zog sich auf die Beine.
»Wie ihr wünscht«,
antwortete er mit blutigem Mund, aber der große Ritter war schon gegangen. Seine Schritte donnerten über die Planken. Unten in der Schiffsküche spülte er sich gerade den Mund mit Rum und Wasser und zuckte zusammen, weil es so brannte, als Hella zu ihm kam.
»Ich habe gehört, was passiert ist. Oh, seid ihr verletzt?«
Er zuckte mit den Schultern.
»Ein wenig Blut und ein ausgeschlagener Zahn.«
»Aber ich glaube, ich habe ihn härter getroffen.«
»Und er war ein Ritter. Sehr schade.
Von nun an würde ich nicht mehr auf Ser Jorah zählen, falls wir Schutz brauchen sollten. Was habt ihr getan? Oh, eure Lippe blutet!«
Sie holte ein Stück Stoff aus dem Ärmel und tupfte das Blut ab.
»Was habt ihr gesagt?« »Ein paar Wahrheiten, die Ser Bezua nicht hören wollte.« »Ihr dürft ihn nicht verspotten. Wisst ihr denn gar nichts? Auf diese Weise dürft ihr nicht mit großen Leuten sprechen. Die können euch wehtun. Ser Jorah hätte euch ins Meer werfen können. Die Seeleute hätten lachend zugeschaut, wie ihr ertrinkt. Mit den großen Leuten muss man vorsichtig sein. Seid fröhlich und lustig vor ihnen, bringt sie zum Lächeln und zum Lachen. Das hat mein Vater immer gesagt. Hat euer Vater euch nie beigebracht, wie ihr mit den großen Leuten umzugehen habt?«
»Mein Vater hat sie die kleinen Leute genannt«, sagte Tyrion, »und er war nicht gerade ein angenehmer Mann.«
Er trank einen weiteren Schluck verdünnten Rum, spülte den Mund und spuckte aus.
»Trotzdem werde ich deinen Rat beherzigen. Ich habe noch viel darüber zu lernen, was es heißt, ein Zwerg zu sein. Vielleicht würdest du so nett sein und es mir beibringen, wenn wir nicht gerade Tjostieren oder Schweine reiten lernen.
Aber gern, Milord, mit größtem Vergnügen, aber was waren das für Wahrheiten? Warum hat euch Ser Jorah so hart geschlagen?«
»Natürlich aus Liebe. Aus dem gleichen Grund, aus dem ich den Sänger zu Eintopf habe verarbeiten lassen.«
Er dachte an Shay und an den Blick in ihren Augen, als er die Kette um ihre Kehle stramm zog und mit der Faust verdrehte. Eine Kette aus goldenen Händen. Denn Hände aus Gold sind immer so kalt, doch die Hand einer Frau, die ist warm.
»Bist du noch Jungfrau Hella?«
sie errötete.
»Ja, natürlich. Wer würde schon...«
»Bleib es! Liebe ist Wahnsinn und Wollust ist Gift. Behalte deine Jungfräulichkeit. Du wirst glücklicher sein, und es ist weniger wahrscheinlich, dass du dich irgendwann in einem schäbigen Bordell an der Reune wiederfindest, im Bett einer Hure, die ein wenig aussieht wie deine verlorene Liebe.«
»Oder die halbe Welt durchquerst, in der Hoffnung herauszufinden, wohin Huren gehen.«
»Ser Jorah träumt davon, seine Drachenkönigin zu retten und in ihrer Dankbarkeit zu schwelgen, aber ich kenne mich ganz gut mit der Dankbarkeit von Königen aus, und ein Palast in Valyria wäre mir lieber.«
Plötzlich unterbrach er sich.
»Hast du das gespürt? Das Schiff bewegt sich.« »Das stimmt.«
Hellas Miene hellte sich vor Freude auf.
»Wir fahren wieder. Der Wind!«
Sie lief zur Tür.
»Das will ich sehen. Kommt, rennen wir nach oben.«
Und damit lief sie los. »Sie ist jung«, musste sich Tyrion in Erinnerung rufen, während Hella aus der Schiffsküche die steilen Stufen hinaufstieg, so schnell es ihre kurzen Beine erlaubten.
»Fast noch ein Kind.«
Trotzdem steckte ihn ihre Aufregung an. Er folgte ihr nach oben. Das Segel war zum Leben erwacht, blähte sich, leerte sich, blähte sich wieder auf. Die roten Streifen des Tuchs wandten sich wie Schlangen. Seeleute liefen hin und her und zogen an Leinen, während die Mate Befehle in der Sprache von Alt-Volantis brüllten. Die Ruderer in den Booten hatten die Taue gelöst und kehrten zur Kogge zurück, wobei sie kräftig pullten. Der Wind blies aus Westen in wirbelnden Böen und packte Seile und Mäntel wie einen Lausejungen. Die Sela Esori Quora nahm wieder Fahrt auf.
»Vielleicht schaffen wir es doch noch nach Meereen«, dachte Tyrion.
Doch als er die Leiter zum Achterdeck hinaufstieg und den Blick nach hinten schweifen ließ, erstarrte sein Lächeln.
»Blauer Himmel, blaues Meer über uns, aber da im Westen. Einen Himmel in dieser Farbe habe ich noch nie gesehen.«
Ein dickes Wolkenband zog sich über den Horizont.
»Ein schräg links Balken«, sagte er zu Hella und zeigte darauf.
»Was soll das bedeuten?« fragte sie.
»Ein schräg links Balken auf einem Wappen ist ein Bastardbalken, und von da hinten kommt ein riesiger Bastard.«
Dass sich Mokoro und zwei seiner flammenden Finger zu ihnen aufs Achterdeck gesellten, überraschte ihn. Es war gerade erst Mittag, und für gewöhnlich ließen sich der rote Priester und seine Männer nicht vor der Abenddämmerung blicken. Der Priester nickte ihm feierlich zu.
»Da seht ihr es, Hugo Hügel, den Zorn Gottes.
Der Herr des Lichts lässt sich nicht verspotten.«
Tyrion beschlich ein unbehagliches Gefühl.
»Die Witwe hat gesagt, dieses Schiff würde sein Ziel nie erreichen. Ich habe es so verstanden, dass der Kapitän, sobald wir die Reichweite der Triarchen verlassen hätten, den Kurs ändern und nach Meereen fahren würde. Oder vielleicht, dass ihr das Schiff mit eurer flammenden Hand übernehmen und uns zu Daenerys bringen würdet. Aber das ist es nicht, was euer Hohepriester gesehen hat, oder?«
»Nein.«
Mokoros tiefe Stimme klang so feierlich wie eine Beerdigungsglocke.
»Das ist, was er gesehen hat.«
Der rote Priester hob seinen Stab und deutete mit dem Knauf in Richtung Westen. Hella war verwirrt.
»Ich verstehe nicht. Was hat das zu bedeuten?«
»Es bedeutet, dass wir lieber nach unten gehen sollten. Ser Jorah hat mich aus seiner Kabine verbannt. Vielleicht dürfte ich mich in deiner verstecken, wenn es soweit ist.«
»Ja«, sagte sie, »ihr wäret, oh.«
3 Stunden lang fuhren sie vor dem Wind, während der Sturm immer näher kam. Der Himmel im Westen wurde grün, dann grau, dann schwarz. Eine dunkle Wolkenwand ragte hinter ihnen auf und brodelte wie ein Kessel mit Milch, der zu lange auf dem Feuer gestanden hatte. Tyrion und Hella schauten vom Vorderdeck aus zu, wo sie an der Galionsfigur hockten, sich bei den Händen hielten und Acht gaben, dass sie dem Kapitän und der Mannschaft nicht im Weg standen. Der letzte Sturm war aufregend und berauschend gewesen, ein plötzliches Gewitter, nachdem er sich gereinigt und erfrischt gefühlt hatte. Dieser Sturm unterschied sich vom ersten Moment an davon. Der Kapitän spürte es ebenfalls. Er änderte den Kurs auf Nord-Nordost, um wenigstens den Versuch zu unternehmen, dem Sturm zu entgehen. Alle Mühe war vergebens. Der Sturm war zu groß. Der Seegang wurde rauer. Der Wind begann zu heulen. Die stinkende Haushofmeister hob und senkte sich mit den Wellen, die gegen ihren Rumpf schlugen. Hinter ihnen zuckten Blitze vom Himmel herunter, blendend grelle Strahlen, die wie Netze aus violettem Licht über das Meer tanzten. Donner folgte.
»Zeit, sich zu verkriechen!«
Tyrion nahm Hella am Arm und führte sie unter Deck. Hübsche und Knirsch waren beide halb verrückt vor Angst. Der Hund bellte, bellte, bellte. Er stieß Tyrion um, als sie eintraten. Die Sau hatte überall hingeschissen. Tyrion machte sauber, so gut er konnte, während Hella versuchte, die Tiere zu beruhigen. Dann gingen die beiden daran, alles, was noch nicht gesichert war, festzubinden oder irgendwo zu verstauen.
»Ich habe Angst«,
gestand Hella. Die Kabine schwankte und hüpfte, neigte sich in diese und jene Richtung, während die Wellen gegen den Rumpf des Schiffes krachten.
»Es gibt schlimmere Arten zu sterben als zu ertrinken. Dein Bruder hat das erfahren müssen, und mein hoher Vater ebenfalls. Und Shay, diese verlogene Fotze. Hände aus Gold sind immer so kalt, doch die Hand einer Frau, die ist warm.«
»Wir sollten etwas spielen«, schlug Tyrion vor. »Das hilft vielleicht, uns vom Sturm abzulenken. Nicht Kübasse«,
erwiderte sie sofort.
»Nicht Kübasse«,
stimmte Tyrion zu, und das Deck stieg unter ihm in die Höhe. Die Figuren würden nur durch die Kabine fliegen und auf Sau und Hund landen.
»Als du ein kleines Mädchen warst, hast du da je »Komm in meine Burg« gespielt?«
»Nein. Könnt ihr mir das beibringen?«
»Konnte er das?« Tyrion zögerte.
»Du Narr von einem Zwerg! Natürlich hat sie nie »Komm in meine Burg« gespielt. Sie hatte keine Burg.«
»Komm in meine Burg« war ein Spiel für hochgeborene Kinder, mit dem sie Höflichkeit, Wappenkunde und das eine oder andere über die Freunde und Feinde ihres hohen Vaters lernten.
»Das wird nicht,
begann er. Das Deck stieg wieder heftig in die Höhe und warf die beiden zusammen. Hella schrie vor Angst auf.
»Das Spiel ist nicht so gut«, sagte Tyrion und biss die Zähne zusammen. »Tut mir leid, mir fällt kein Spiel ein.«
»Mir schon«,
Hella küsste ihn. Es war ein unbeholfener Kuss, hastig und ungeschickt. Aber sie hatte ihn damit vollkommen überrascht. Er riss die Hände in die Höhe, packte Hella an den Schultern und wollte sie von sich fortschieben. Stattdessen zögerte er, zog sie zu sich heran und umarmte sie. Ihre Lippen waren trocken, hart und fester verschlossen als die Börse eines Geizkragens.
»Wenigstens etwas«, dachte er.
Das hatte er nicht gewollt. Er mochte Hella, er bemitleidete Hella, in bestimmter Hinsicht bewunderte er Hella sogar, aber er hegte keinerlei Verlangen nach ihr. Er wollte sie jedoch nicht verletzen, die Götter und seine süße Schwester hatten ihr schon genug Leid zugefügt. Also ließ er den Kuss zu und hielt sie sanft an den Schultern. Seine eigenen Lippen blieben ebenfalls fest geschlossen. Die Selae Soriquoran rollte und wogte unter ihnen. Schließlich zog sie sich ein oder zwei Zoll zurück. Tyrion sah sein Spiegelbild in ihren Augen.
»Hübsche Augen«, dachte er.
Aber er entdeckte noch anderes.
»Eine Menge Furcht, ein wenig Hoffnung, aber nicht das geringste Begehren. Sie will mich ebenso wenig, wie ich sie will.«
Als sie den Kopf senkte, legte er ihr eine Hand unter das Kinn und hob es wieder.
»Dieses Spiel können wir nicht spielen, Milady.«
Über ihnen grollte der Donner, jetzt ganz in der Nähe.
»Ich wollte nicht. Ich habe noch nie einen Jungen geküsst, aber ich habe nur gedacht, was ist, wenn wir ertrinken, und ich...«
»Es war schön«, log Tyrion, »aber ich bin verheiratet. Sie war bei mir auf dem Fest. Vielleicht erinnerst du dich, Lady Sansa.«
»Sie war eure Gemahlin? Sie war sehr schön.«
»Und falsch. Sansa, Shae, alle meine Frauen. Tysha war die einzige, die mich je geliebt hat.«
»Wohin gehen Huren?«
»Ein nettes Mädchen«, sagte Tyrion, »und wir haben uns vor den Augen von Göttern und Menschen vereint. Vielleicht habe ich sie verloren, aber bis ich das sicher weiß, muss ich ihr treu bleiben.«
»Ich verstehe.«
Hella wandte ihr Gesicht von ihm ab.
»Meine vollkommene Frau«, dachte Tyrion verbittert, »eine, die noch jung genug ist, um so offenkundige Lügen zu glauben.«
Der Rumpf knarrte, das Deck bewegte sich und Hübsche quiekte vor Schrecken. Hella kroch auf Händen und Knien über den Boden zu ihr, schlang die Arme um den Kopf der Sau und sprach tröstend auf sie ein. Während er den beiden zuschaute, war er sich nicht sicher, wer da wem Mut machte. Der Anblick war so grotesk und lächerlich, und trotzdem brachte Tyrion nicht einmal ein Lächeln zustande.
»Das Mädchen verdient etwas Besseres als ein Schwein«, dachte er. »Einen ehrlichen Kuss, ein wenig Freundlichkeit. Jeder hat das verdient, gleichgültig ob groß oder klein.«
Er sah sich nach seinem Weinbecher um, doch als er ihn fand, war der Rum vergossen.
»Ertrinken ist schlimm genug«, dachte er verdrossen. »Aber traurig und nüchtern zu ertrinken, das ist grausam.«
Am Ende ertranken sie nicht. Obwohl es zwischendurch Momente gab, in denen die Aussicht, freundlich und friedlich zu ertrinken, einen gewissen Reiz hatte. Der Sturm wütete den ganzen restlichen Tag bis tief hinein in die Nacht. Nasse Winde heulten um das Schiff, und Wellen erhoben sich wie die Fäuste ertrunkener Riesen, um das Deck darunter zu zertrümmern. Oben, so erfuhren sie später, wurden ein Maat und zwei Seeleute über Bord gespült. Der Schiffskoch wurde geblendet, als ihm ein Topf mit heißem Fett ins Gesicht flog, und der Kapitän wurde so heftig vom Achterdeck aufs Hauptdeck gefegt, dass er sich beide Beine brach. Unten heulte Knirsch und bellte und schnappte nach Hella, und Hübsche die Sau fing wieder an zu scheißen und verwandelte die enge, muffige Kabine in einen Schweinestall. Tyrion schaffte es trotzdem, sich nicht zu übergeben, vor allem wohl, weil er keinen Wein hatte. Hella hatte nicht solches Glück. Dennoch hielt er sie in den Armen, während der Schiffsrumpf ächzte und stöhnte wie ein Fass, das kurz vorm Platzen stand. Um Mitternacht flaute der Wind schließlich ab, und das Meer war wieder so ruhig, dass Tyrion sich zurück auf Deck wagte. Was er sah, war nicht geneigt, ihn zu beruhigen. Die Kogge trieb auf einem Meer aus Drachenglas unter einer Kuppel voller Sterne dahin, doch um sie herum toste der Sturm weiter. Im Osten, Westen, Norden und Süden, überall, wohin er schaute, ragten Wolken wie schwarze Berge auf, und auf ihren wilden Hängen und riesigen Klippen zuckten blaue und violette Blitze. Obwohl es nicht regnete, war das Deck unter seinen Füßen rutschig und nass. Tyrion hörte jemanden von unten schreien, eine dünne, hohe Stimme, in der hysterische Angst mitschwang. Auch Mokoro hörte er. Der rote Priester stand auf dem Vorderdeck und trotzte dem Sturm. Er hielt seinen Stab über dem Kopf und brüllte ein Gebet. Mitschiffs kämpften ein Dutzend Seeleute und zwei flammende Finger mit verknäulten Leinen und feuchtem Segeltuch. Aber ob sie nun versuchten, das Segel einzuholen oder erneut zu hissen, würde er niemals erfahren. Was immer sie taten, es erschien ihm ein sehr schlechter Einfall zu sein, und damit sollte er Recht behalten. Der Wind kehrte als geflüsterte Drohung zurück, kalt und feucht strich er über seine Wange, ließ das nasse Segel klatschen, wirbelte herum und zerrte an Mokoros scharlachroter Robe. Rein aus Instinkt packte Tyrion die nächste Reling, und das gerade noch rechtzeitig. Im Zeitraum dreier Herzschläge wurde aus der sanften Brise ein heulender Sturm. Mokoro schrie etwas, und grüne Flammen schlugen aus dem Drachenkopf am Knauf seines Stabes und verschwanden in der Nacht. Dann folgte der Regen, schwarz und blendend. Bug und Achterkastell verschwanden hinter einer Wand aus Wasser. Etwas Riesiges flatterte über sie hinweg, und Tyrion sah auf und schaute zu, wie das Segel davonflog, obwohl noch zwei Mann an den Leinen baumelten. Dann hörte er ein Krachen.
»O verfluchte Hölle«,
konnte er noch denken,
»das muss der Mast sein.«
Er fand eine Leine und zog daran, kämpfte sich auf die Luke zu, um aus dem Sturm zu kommen, doch eine Böe zog ihm die Füße unter dem Körper weg und eine zweite rammte ihn gegen die Reling, wo er hängen blieb. Regen prasselte ihm ins Gesicht und machte ihn blind. Sein Mund war schon wieder voller Blut. Das Schiff ächzte und stöhnte unter ihm wie ein fetter Mann mit Verstopfung beim Scheißen. Dann brach der Mast. Tyrion sah es nicht, aber er hörte es. Dieses Krachen wiederholte sich, dann ertönte ein Kreischen von gequältem Holz und plötzlich war die Luft voller Splitter und Bruchstücke. Eins verfehlte sein Auge um einen halben Zoll, ein zweites traf seinen Hals, ein drittes ging durch Hose und Stiefel in die Wade, er schrie. Trotzdem hielt er sich an der Leine fest mit einer Kraft der Verzweiflung, von der er nichts geahnt hatte.
»Die Witwe hat gesagt, dieses Schiff würde Quart nie erreichen«,
erinnerte er sich. Dann lachte und lachte er, wild und hysterisch, während es donnerte und die Planken ächzten und überall um ihn herum die Wellen aufschlugen. Als der Sturm nachließ und die überlebenden Passagiere und Seeleute an Deck kamen wie blasse rosa Würmer, die sich nach dem Regen an die Oberfläche schlängeln, war die Sela Isori Quoran ein zerbrochenes Ding, das tief im Wasser lag und sich 10 Grad nach Backbord neigte. Der Rumpf war an einem halben hundert Stellen geborsten, im Frachtraum stand Wasser, und vom Mast war nur eine gesplitterte Ruine geblieben, die nicht größer war als ein Zwerg. Sogar die Galionsfigur hatte den Sturm nicht unbeschadet überstanden, einer ihrer Arme war abgebrochen, der die Schriftrollen hielt. 9 Männer wurden vermisst, darunter ein Maat, 2 der flammenden Finger und auch Mokoro selbst.
»Hat Benero das in seinen Feuern gesehen?«
fragte sich Tyrion, als er begriff, dass der rote Priester verschwunden war.
»Oder Mokoro?«
»Prophezeiungen taugen so viel wie ein halb abgerichtetes Maultier«, beschwerte er sich bei Jorah Mormont. »Es scheint, als wären sie nützlich, doch in dem Augenblick, in dem man ihnen vertraut, verpassen sie einem einen Tritt an den Kopf.« Diese verfluchte Witwe wusste, dass dieses Schiff sein Ziel nie erreichen würde. Davor hat sie uns gewarnt. Sie hat gesagt, Benero habe es in seinen Feuern gesehen. Nur habe ich es so verstanden, dass... Ach, was spielt das schon für eine Rolle?
Er verzog den Mund.
In Wirklichkeit bedeutete es, dass ein verflucht großer Sturm unseren Mast in Kleinholz verwandeln würde, woraufhin wir ziellos auf dem Golf der Trauer umhertreiben,
bis uns das Essen ausgeht und wir einander gegenseitig auffressen. Wem werden sie als erstes die Kehle durchschneiden? Dem Schwein, dem Hund oder mir?«
»Dem mit der größten Klappe, würde ich sagen.«
Der Kapitän starb am nächsten Tag, der Schiffskoch 3 Nächte später. Der verbliebenen Mannschaft gelang es immerhin, das Wrack über Wasser zu halten. Der Maat, der das Kommando übernommen hatte, schätzte, dass sie sich irgendwo am Südzipfel der Zederninsel befinden mussten. Als er die Boote zu Wasser ließ, um sie zum nächsten Land zu schleppen, versank eines, und die Männer im anderen schnitten die Leine durch, ruderten nach Norden davon und ließen die Kogge und ihre Schiffskameraden im Stich.
»Sklaven«, sagte Jorah Mormont voller Verachtung.
Der große Ritter hatte den Sturm verschlafen, wenn man seinen Worten glauben durfte. Tyrion hatte seine Zweifel, aber die behielt er für sich. Eines Tages würde er vielleicht jemandem ins Bein beißen wollen, und dafür brauchte er seine Zähne. Mormont schien damit zufrieden, ihre Auseinandersetzung nicht mehr anzusprechen. Also entschied Tyrion, so zu tun, als habe sie gar nicht stattgefunden. 19 Tage lang trieben sie dahin, während Essen und Wasser dahinschwanden. Die Sonne prallte gnadenlos auf sie nieder. Hella hockte mit Hund und Sau in der Kabine, und Tyrion brachte ihr das Essen. Er humpelte und schnüffelte jeden Abend an der Wunde in seiner Wade. Wenn er nichts anderes zu tun hatte, piekte er sich auch in Zehen und Finger. Ser Jorah wurde es zur Gewohnheit, jeden Tag sein Schwert zu schärfen, bis es glänzte. Die 3 verbliebenen flammenden Finger zündeten bei Sonnenuntergang das Nachtfeuer an, aber sie trugen ihre verzierten Rüstungen, wenn sie mit der Mannschaft beteten, und ihre Speere behielten sie stets in der Nähe. Und kein einziger Seemann machte Anstalten, einem der Zwerge den Kopf zu reiben.
»Sollen wir für sie einen Tjost reiten?« fragte Hella eines Abends.
»Lieber nicht«, antwortete Tyrion. »Das würde sie nur daran erinnern, dass wir ein nettes, fettes Schwein haben.«
Allerdings war Hübsche jeden Tag ein bisschen weniger fett, und Knirsch war inzwischen nur noch Fell und Knochen. In dieser Nacht träumte er, er wäre zurück in King's Landing, und er hielt eine Armbrust in der Hand.
»Wohin auch immer Huren gehen«, sagte Lord Tywin,
aber als Tyrion den Finger krümmte und die Sehne surrte, war es Hella, aus deren Bauch der Bolzen ragte. Er wurde von Geschrei geweckt. Das Deck schwankte unter ihm, und einen halben Herzschlag lang war er so verwirrt, dass er glaubte, wieder auf der Scheue Maid zu sein. Der Gestank von Schweinekot, der ihm in die Nase stieg, brachte ihn zu Sinnen. Die Gram lag hinter ihm, eine halbe Welt entfernt, und die Freuden jener Zeit ebenfalls. Er erinnerte sich daran, wie süß Lemore nach ihrem morgendlichen Bad ausgesehen hatte, wenn die Wasserperlen auf ihrer nackten Haut glitzerten. Aber die einzige Jungfrau hier war die arme Hella, das kleinwüchsige junge Zwergenmädchen. Irgendetwas musste im Gange sein. Tyrion ließ sich aus der Hängematte rutschen, gähnte und suchte nach seinen Stiefeln. Verrückt wie er war, suchte er auch nach seiner Armbrust, aber natürlich konnte er sie nicht finden.
»Wie schade«, dachte er, »sie wäre mir bestimmt von Nutzen gewesen, wenn die Großen kommen, um mich zu fressen.«
Er zog die Stiefel an und stieg auf Deck hinaus, um zu schauen, was es mit dem Geschrei auf sich hatte. Hella war vor ihm oben und hatte voller Verwunderung die Augen aufgerissen.
»Ein Segel«, rief sie. »Dort, dort, seht ihr es? Ein Segel! Und sie haben uns gesehen, sie haben uns gesehen! Ein Segel!«
Diesmal küsste er sie. Einmal auf jede Wange, einmal auf die Stirn und zuletzt einmal auf den Mund. Sie errötete und lachte beim letzten Kuss und war plötzlich wieder schüchtern. Doch das spielte keine Rolle. Das andere Schiff kam näher. Eine große Galeere erkannte er. Ihre Ruder hinterließen weißes Kielwasser.
»Was für ein Schiff ist das?« fragte er Ser Jorah Mormont. »Könnt ihr den Namen lesen?«
»Ich brauche den Namen nicht zu lesen. Der Wind weht von dort herüber. Ich kann das Schiff riechen.«
Mormont zog sein Schwert.
»Das sind Sklavenhändler.«